Breitband Topic.
Überall in Deutschland arbeiten Gruppen an dem Aufbau eines Staates im Staate. Soldaten, Reservisten, Beamte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Das sind die Ergebnisse einer einjährigen Recherche der TAZ.
Und die liest sich äußerst beunruhigend. Wenn all das stimmt, dann planen organisierte rechtsradikale Gruppen, an einem Tag X zu den Waffen zu greifen. Gruppen, bei denen auch der Bundeswehroffizier Franco A. Mitglied war. Der Offizier also, dem die Bundesanwaltschaft im vergangenen Jahr noch vorgeworfen hatte, schwere staatsgefährdende Straftaten vorzubereiten, darunter Anschläge gegen prominente Politiker und all das getarnt als syrischer Flüchtling.
Als der Fall im vergangenen Jahr bekannt wurde, war von Hinweisen auf eine rechte Terrorzelle die Rede. Nun berichtet die TAZ von einem ganzen Netzwerk von Zellen und der mediale Aufschrei? Der bleibt aus. Warum eigentlich? Der Frage ist unsere Breitbandkollegin Jenny Gensmer nachgegangen.
Hannibal ist ein Deckname. Eigentlich heißt er André S. Ein Elitesoldat der Bundeswehr, beste Kontakte zum militärischen Abschirmdienst und offenbar zentrale Figur in einem rechten Untergrundnetzwerk. Heute ist er außer Dienst, aber noch immer ein Baustein in der Recherche von TAZ-Redakteurin Christina Schmidt und ihrem Team. Das hier ist ihr Ergebnis.
Was wir gemacht haben, ist ja zu zeigen, dass es eine strukturelle Vernetzung in bestimmten Sicherheitsfunktionen gibt. Also wir haben auf allen möglichen Mitgliedsebenen Menschen gefunden, die eigentlich dafür da sind, den Staat zu schützen oder auch den Staat überhaupt zu formen.
Laut TAZ-Recherche gibt es in Deutschland also ein ganzes Netz an Gruppen, die sich über Chats informiert und organisiert hatten. Dazu zählen sogenannte Prepper-Gruppen, also Menschen, die sich für eine eventuelle Katastrophe vorbereiten und in denen offenbar auch Franco A. aktiv gewesen sein soll. Und noch ein anderer Verein sei demnach in diesem Netzwerk aktiv. UNITA, in dem sich Spezialkräfte aus Soldaten und Polizeien mit ähnlichen Gedanken treffen und gemeinsam trainieren. Die sich vorbereiten für den Fall, dass der Staat sie nicht mehr genügend versorgen kann, erzählt Schmidt.
Die haben also die Aufgabe, für die Bürger da zu sein. Und diese Menschen, die misstrauen dem Staat aber eigentlich und organisieren sich parallel dazu eben nochmal selbst. Und das eben mit einem rechtsextremistischen Gedankengut. Und natürlich war es uns ein Anliegen, das zu zeigen. Und dass wir eben ganz genau in Polizeien reingucken müssen. Und dass dann ein Hitlergruß auf einer Party eben nicht nur ein Witz ist, sondern ein ernstzunehmender Vorfall. Und das hoffen wir natürlich, dass das dazu beiträgt, die Debatte darüber zu führen, wo rechte Gesinnung oder wie weit die überhaupt gehen darf in bestimmten gesellschaftlichen Funktionen.
Eine Woche nach der TAZ-Recherche ist diese große Debatte aber ausgeblieben. Weder in den überregionalen Zeitungen noch auf der großen Bühne der Politik-Talkshows wurde über Kontrollmöglichkeiten in der Bundeswehr, in den Polizeien oder Verfassungsschutzämtern diskutiert.
Wer sorgt für neuen Zusammenhalt, fragen wir heute. Und wie kann es gelingen, die Spaltung des Landes zu überwinden?
Das Thema bei Sandra Maischberger. Raser, Rüpel, Drängler. Werden Autofahrer immer aggressiver?
Auf Nachfrage antwortet uns der Redakteur von Hart aber fair, Markus Zeidler. Beim gegenwärtigen Sachstand müsse man sich für einen substanziellen journalistischen Weiterdreh dieses Themas mit zum großen Teil vertraulichen Dokumenten und nur verdeckt auftretenden menschlichen Quellen beschäftigen. Im Fernsehen seien die geeigneten Formate deshalb Magazine und Dokumentationen. Und noch zwei Gründe, so meldet er Breitband, sprechen gegen eine Thematisierung bei einer Talkshow wie Hart aber fair.
Erstens treten Akteure bei uns am Panel grundsätzlich offen auf. Zweitens setzen wir auf den Austausch kontroverser Meinungen. In der Bewertung der recherchierten Vorgänge dürften sich jedoch alle demokratischen Player einig sein. Sollten weitere Recherchen einen Verdacht verdichten, dass verantwortliche staatliche Stellen dagegen möglicherweise nicht mit der gebotenen Konsequenz vorgehen, wird das Thema sicher auch bei uns nochmals ergebnisoffen diskutiert.
Geht es darum, dass hier die Faktenlage nicht öffentlich nachvollziehbar ist? Dass einsehbare, offene Quellen fehlen, Personen, die sprechen und dass das Vertrauen in die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen nicht ausreicht? Nicht ausreichen kann oder dass niemand einer Verschwörungstheorie aufsetzen will.
Also dieser Begriff Verschwörungstheorie, den haben wir natürlich jetzt über die ganze Recherchezeit mitgetragen. Wir haben ja angefangen in Mecklenburg-Vorpommern und hatten da diese Männer, die eben Terrorakte geplant haben. Und es sind die gleichen Schauplätze wie beim NSU. Es ist wieder Rostock. Dann hat sich jetzt eben ergeben, dass dann da einer von den Männern so einen Pokal auslobt, der nach einem NSU-Opfer benannt ist. Also man schießt um ein NSU-Opfer. wir haben uns lange gesträubt, das wahrhaben zu wollen, dass das jetzt ein Netzwerk ist. Natürlich ist es einfacher, wenn es sich um Einzelpersonen handelt, die unabhängig sind, die keine Verbindung zu anderen haben. Und das klingt ja auch alles wie ein Agentenplot. Also wir haben alle Begriffe gefunden, die man sich so ausdenken kann. Also bei UNITA sind Freimaurer Mitglied.
Eine, die seit vielen Jahren im rechtsextremen Milieu recherchiert, ist die Journalistin Andrea Röpke. Sie sagt, das Entscheidende sei hier nicht die Quellenlage.
Es ist ein schwieriges Thema. Wenn man sich mit einem großen Skandal in den Sicherheitsbehörden auseinandersetzt, dann reißt das alles auf, was bisher da war. Und rechter Terror ist grundsätzlich, oder rechte Untergrundgeschichten sind grundsätzlich Themen, die immer wieder so auch medial zögern lassen, die auch die Öffentlichkeit zögern lassen. Ich glaube, da ist eher die Ursache zu suchen.
Schon als im vergangenen Jahr die Terrorzelle um Franco A. und die Nordkreuz-Gruppe ausgehoben wurden, sei eine grundsätzliche Debatte über die Folgen für Polizeien und Geheimdienste ausgeblieben, sagt Röpke. Über den Polizisten und Gründer der Prepper-Gruppe Nordkreuz etwa berichtete der NDR im September 2017.
Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Das ist schon ein massiver Vorwurf, wegen dem die Bundesanwaltschaft gerade ermittelt. Schwere, staatsgefährdende Gewalttat. Dabei denkt man sofort an islamistischen Terror oder sowas.
Ist das vielleicht Teil des Problems? Wem trauen wir paramilitärische Gruppierungen überhaupt zu? Islamisten ja, aber deutschen Elitesoldaten nicht? Wie groß ist das Problem Rechtsextremismus in den Behörden? Wenn wir uns an die Geschichte des NSU zurückerinnern, wollen wir, die Medien, es uns erlauben, mit einer solchen Debatte zu warten?
Die Taz legt in einer aufwendigen Recherche offen, dass es anscheinend rechtsradikale Terrorzellen in Deutschland gibt. Auch der Fokus kam zu ähnlichen Erkenntnissen. Von einer rechtsradikalen Schattenarmee ist die Rede. Und niemanden interessiert's.
Ja, den Eindruck kann man zumindest bekommen, denn die Berichte der Kolleginnen und Kollegen sind auf kein großes Echo gestoßen. Auch nicht in den Medien. Man müsse noch recherchieren, es gäbe keine Protagonisten, die Geschichten seien auserzählt. Es gibt anscheinend viele Gründe, die dagegen sprechen, das Thema groß zu machen.
Aber gibt es tatsächlich nicht mehr zu dem möglichen Netzwerk Rechtsradikaler zu sagen? Darüber haben wir uns mit Michael Kraske unterhalten. Er hat selbst lange über Rechtsextremismus berichtet und beschäftigt sich jetzt vor allem damit, wie Medien mit Rechtsextremismus umgehen.
Also zunächst mal muss man, glaube ich, feststellen, wenn sich Bundeswehrsoldaten darüber unterhalten, ja, dass man für einen Tag X Lagerhallen bereitstellen will und dafür nutzen will, politische Gegner und Feinde zu internieren und sogar zu liquidieren, dann ist das eigentlich ein Grund für einen Aufschrei. Und dass dieser Aufschrei auch medial nicht erfolgt, das ist kein gutes Zeichen.
Es gab ja auch nach dem NSU-Prozess immer wieder die Forderung, dass generell nachhaltiger über Rechtsextreme berichtet werden muss. Warum ist davon gefühlt anscheinend so wenig übrig geblieben?
Das traurige Ergebnis ist, dass eigentlich schon im Zuge des großen NSU-Komplexes auch eine mediale Ermüdung eingesetzt hat. Das ließ sich daran absehen, dass die Frequenz der Berichterstattung deutlich zurückgegangen ist und am Ende wirklich nur noch über das Ergebnis des Prozesses berichtet worden ist. Was übrig geblieben ist, ist eben ein Ergebnis, das beispielsweise der Bundestagsuntersuchungsausschuss geliefert hat, dass es nämlich rechtsextreme Netzwerke gibt, die bereits zum Rechtsterrorismus sind, die weit über diesen Kern von diesen drei im NSU hinausgingen. Und diese Leute sind ja weiter aktiv, aber dieses rechtsextreme Netzwerk ist medial aus dem Blick geraten. Das hat damit zu tun, dass mittlerweile ganz andere Themen vorne stehen, Flüchtlinge in erster Linie. Und die Bedrohung, die nach wie vor von diesem beinharten Rechtsextremismus ausgeht, die wird vielleicht auch deswegen nicht mehr thematisiert, weil die Medien sich beim Thema Rechts zuallererst mit der AfD auseinandersetzen.
Und führt das eben Ihrer Meinung dazu, dass man die Ränder dann möglicherweise, die radikalen Ränder vernachlässigt?
Ich glaube schon, dass es im Moment so eine Art Überforderung gibt und dass man in vielen Redaktionen auch nicht wirklich gut aufgestellt ist dafür. Man kann allerdings ja sehen, dass zum Beispiel in Chemnitz es gerade einen Zusammenschluss von diesen Kräften gibt, dass bei diesem sogenannten AfD-Trauermarsch die beinharte rechtsextreme Szene mitmarschiert ist. Diese Terrorgruppe, die dann in Chemnitz sich gebildet gemeldet haben soll. Auch davon waren Angehörige auf diesem Trauermarsch. Das heißt, die Szenen verschwimmen ja auch. Man ist gegenseitig auch in Teilen vernetzt. Und ich glaube, dass es auch einen ganz praktischen Grund hat, warum es Redaktionen so schwer fällt, über diese rechtsterroristischen oder rechtsextremistischen Szenen so zu schreiben und zu berichten. Das erfordert nämlich langwierige und langfristige Recherche. Und da kann man sich zum Teil dann eben auch nicht mehr auf die offiziellen Stellen verlassen. In diesem aktuellen Fall ist es ja so, dass gerade die Rolle des militärischen Abschirmdienstes hier auch untersucht werden müsste, dass man gucken muss, haben die wirklich die Gefahr unterschätzt? Kooperiert man teilweise da mit Leuten wie eben dieser Person Hannibal, die man eigentlich sehr stark in den Blick nehmen müsste, weil die eben als Spin-Doktor und als Vernetzer in der Szene auftritt? Und ich glaube, dass es vielen Redaktionen da schwerfällt, weil vielfach solche investigativen Recherchen auch durchaus darauf fußen, dass man Informanten und Quellen eben bei diesen Behörden und bei den Verfassungsschutzämtern hat, die man hier aber in diesem Fall kritisch hinterfragen müsste.
Aber mal abgesehen davon, dass investigative Recherchen sehr aufwendig sind, Sie haben ja eben skizziert, grundsätzlich gäbe es ja genügend Stoff, um den zumindest zu diskutieren. Also was gibt es da für Strukturen oder was kann man gegen solche Strukturen machen? Sind Medien vielleicht generell zögerlicher, was Rechtsextremismus angeht?
Ich denke, was man eindeutig in den letzten Jahren beobachten kann, ist, dass hier die Hierarchien sich doch deutlich verschoben haben und dass Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus im Moment überhaupt keine Konjunktur hat. Das heißt, es wird über die Bedrohungslage gesprochen, die von Flüchtlingen, von kriminellen Migranten ausgeht. Das ist das Thema und leider passen sich viele Redaktionen auch diesen Konjunkturen an, anstatt auch sozusagen gegen die Konjunktur zu berichten. Und ich glaube, dass hier die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre den Fokus eben sehr stark darauf gelegt hat, dass die Bedrohung durch das Fremde kommt. Es wird ganz aktuell auch wieder über eine weitere Verschärfung oder ja vielleicht sogar Abschaffung der Asylgesetzgebung, des Grundrechts auf Asyl diskutiert. Diese Diskurse, die zeigen schon Wirkung. Und natürlich muss man hier auch sehen, dass die AfD mit ihrer menschenfeindlichen Rhetorik, also von Überfremdung und von Verlust des eigenen Volkes hier Erfolge verzeichnen kann. Ich glaube, es lohnt tatsächlich, diesen Ansatzpunkten, die hier die Taz-Recherche geliefert hat, nachzugehen. Also die Fragen zu stellen, die ja auch nach dem NSU offen geblieben ist. Ja, wie ist das Verhältnis beispielsweise auch der Sicherheitsbehörden zu ihren Auskunftspersonen? Nimmt man hier teilweise bei Quellen in Kauf, dass die weiterhin auch in einer gewissen Weise tätig sind, um sich eben nicht der Informationen zu berauben? All das sind drängende offene Fragen und nochmal, wenn sich Leute in Gruppen dazu verabreden, an einem Tag X Menschen zu kasernieren, zu liquidieren, in Lager zu sperren, dann muss das sowohl die Sicherheitsbehörden aufschrecken, aber dann müssen da auch die Redaktionen in die Spur kommen und loslegen.
Vielleicht abschließend, um den Bogen zu schließen, wenn Sie gerade nochmal die Taz-Recherche ansprechen, kann es vielleicht auch damit zu tun haben, dass diese Warnungen oder diese Berichte eher abgetan werden, weil sie eben von einem Medium kommen, was als eher links eingeordnet wird?
Ja, diesen Fehler sollen und dürfen Redaktionen nicht begehen. Wenn man sich mal die Rechercheure anguckt, dann ist der Martin Kaul jemand, der dieser Gesellschaft Augen und Ohren gibt. Wenn ich an Köthen denke, an die rechtsextremistischen Demonstrationen dort, da hat er mit seiner Live-Berichterstattung überhaupt erst auf die menschenfeindlichen Reden, die da gehalten worden sind, hingewiesen. Da hat man andere große Leitmedien nicht gesehen. Das heißt, die gehen dahin, wo es wirklich brennt. Und man muss ganz einfach sagen, das ist dann kein linker Journalismus, sondern das ist dann einfach guter Journalismus, der tatsächlich ja Zustände und Missstände schildert, die dringend diskutiert werden müssen und die abgestellt werden müssen.
Sagt Medienjournalist Michael Kraske. Mit ihm haben wir uns darüber unterhalten, warum die Recherchen der Taz zu einem rechtsradikalen Netzwerk so wenig medialen Widerhall erfahren haben.